Also man kann jetzt nicht morgen irgendwie sagen, wir verbieten jetzt die AfD und dann ist gut und dann verschwindet die von jedem Wahlzettel und fertig aus.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen. Sie ist überall. In den Nachrichten, auf TikTok, auf Plakaten, sogar in Talkshows. Die AfD ist quasi omnipräsent. Und das nicht erst seit die Recherchen von Korrektiv zum geheimen Potsdamer Treffen von AfD-Politikern und Rechten öffentlich wurden. Trotz massiver Proteste gegen die AfD nimmt die Zahl ihrer Mitglieder stetig zu. Laut Spiegel-Anfrage gab es alleine im Januar rund 2500 neue Aufnahmeanträge. 1900 davon seit dem 10. Januar, dem Release-Tag der Korrektivrecherche. Schenkt man der AfD Glauben, haben die Enthüllungen zu den Remigrationsplänen sogar Menschen zu ihrer Partei gelockt. Auf der anderen Seite darf man die hunderttausende Menschen natürlich nicht vergessen, die sich bundesweit in Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für eine demokratische Gesellschaft ausgesprochen haben. Aber reicht das? Oder braucht es vielleicht sogar ein AfD-Parteiverbot? Wie sinnvoll wäre das? Und ginge das überhaupt? Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigt sich auch Ann-Kathrin Müller. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin und seit 2013 Redakteurin im Politikressort des Spiegels. Da ich regelmäßig Ann-Kathrins Beiträge über die AfD lese, dachte ich mir, wenn es einen perfekten Gast gibt, um ein paar Fragen zu klären, dann sie. Gesprochen haben wir natürlich nicht nur über die Prüfung eines Parteiverbots. Es ging zum Beispiel auch um die anstehenden Landtagswahlen und die Frage, wer die AfD überhaupt wählt und warum. Weshalb fühlen sich immer mehr junge Menschen von Rechtsextremen angesprochen und wieso versucht die AfD, Menschen mit Migrationsgeschichte für sich zu rekrutieren? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Wenn euch die Antworten auf diese Fragen interessieren, dann bleibt dran. Und falls ihr nach der Folge Lust habt, meine Arbeit zu unterstützen, denn in jeder Folge steckt eine ganze Menge Recherche, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder PayPal. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen, Ann-Kathrin Müller hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast für uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es ist jetzt mittlerweile schon 3 Monate her, dass die Recherchen von Korrektiv zum geheimen Potsdamer Treffen von AfD-Politikern und Rechten eine ziemlich große Welle an Protesten ausgelöst hat. Bundesweit sind hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren. Jetzt ist es gefühlt etwas ruhiger wieder geworden. Und mich würde jetzt interessieren, Ann-Kathrin, glaubst du, die Empörung in der breiten Bevölkerung ist schon wieder erloschen oder vergessen?
Nein, das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass die Menschen das nochmal auf eine andere Art und Weise wachgerüttelt hat oder nochmal einfach gezeigt hat, was die AfD so vorhat oder manche in der AfD so vorhaben. Und es ist einfach nicht üblich, dass man jede Woche quasi neu zu einer Demonstration geht. Und deswegen war das klar, dass das jetzt keine Bewegung ist, die jetzt ewig andauern wird. Aber deswegen ist sie noch lange nicht unwichtig gewesen oder irrelevant.
Das ist nicht irrelevant, ist das Thema. Darüber werden wir sicherlich auch gleich noch sprechen. Ich würde trotzdem gerne noch mal auf die Recherchen einmal zurückkommen. Du beschäftigst dich in deinem Arbeitsalltag ja viel mit der AfD und ich gehe davon aus, dass einiges, was in den Korrektivrecherchen so herausgekommen ist, dir schon bekannt war. Deswegen, vielleicht kannst du die Frage mir beantworten, weshalb gerade die Korrektivrecherche für so viel Empörung gesorgt hat.
Ich glaube, da ist viel zusammengekommen. Zum einen war das natürlich eine super Recherche, wenn man da rausfindet, wer sich da so konspirativ trifft, ja. Und wenn man irgendwie beschreiben kann, es wurde sich extra nur per Brief eingeladen und nicht per E-Mail, weil man Sorge hatte, irgendwelche digitalen Spuren zu hinterlassen. Auch die Mischung der Leute, die da saß, ja, also Leute, die schon lange im Neonazi-Milieu unterwegs sind, gemeinschaftlich mit AfDlern, IBlern, also identitäre Bewegungen, auch eine rechtsextreme Gruppierung und dann eben auch noch Leute, die man eher eigentlich dem CDU-Umfeld zugerechnet hätte. Und da kam dann eher so her, okay, Moment mal, wer tut sich denn da alles zusammen, um was wie zu planen? Dann war der Zeitpunkt, glaube ich, auch einer, der für viele Leute nochmal ein anderer war, wenn wir letztes Jahr irgendwas berichtet haben, was vielleicht ein bisschen Aufsehen erregt hat, dann war es immer noch so, Landtagswahlen sind nächstes Jahr. Korrektiv kam jetzt im Januar, da war klar, es ist das Jahr, wir sind jetzt in dem Jahr, es dauert nicht mehr so lange und oh mein Gott, was könnte da passieren? Und die Umfragewerte der AfD sind gut, das heißt, die Leute haben wirklich Sorge, was wäre, wenn die AfD irgendwie weitere Macht bekommt, und das hat sich, glaube ich, dann so zusammengefunden.
Genau, über die Frage wollen wir natürlich auch gleich noch sprechen und über die Landtagswahl natürlich auch. Vorher vielleicht noch, was ich ganz interessant fand, und zwar habe ich gelesen, dass Forschende der Universität Konstanz herausgefunden haben, dass, beziehungsweise die haben die Demonstration in drei Städten untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar das ganze demokratische Spektrum vertreten ist, aber die meisten, die zu diesen Demonstrationen gekommen sind, ordnen sich eben politisch eher der linken Mitte zu, haben überdurchschnittlich hohe Bildungsabschlüsse und eine Parteipräferenz für die Grünen. CDU und FDP-WählerInnen waren stark unterrepräsentiert. Was sagt uns das, diese Untersuchung vielleicht? Oder was können wir vielleicht daraus mitnehmen?
Also ich glaube, man muss einordnend einmal sagen, dass zumindest bei einer der Städte weiß ich das, in Konstanz zum Beispiel, ist ohnehin sind die Grünen im Vergleich zum restlichen Städten quasi überrepräsentiert. Und man muss immer so ein bisschen gucken bei Umfragen, wie sind die gemacht worden, welche Faktoren spielen da vielleicht rein, um das Ergebnis dann entsprechend mit bewerten zu können. Und trotzdem ist es natürlich so, generell ist die Demonstrationsform ja eine, wo es relativ viel Engagement der Person braucht. Ja, also es ist wesentlich einfacher, nur an seinem Küchentisch oder auf der Couch zu meckern. Es ist auch gar nicht so kompliziert, noch eine Petition zu unterschreiben. Es ist wesentlich komplizierter, sich an einem Freitag, Samstag, Sonntag, wie auch immer, Zeit zu nehmen. Das heißt, da kommt einiges zusammen, so dass es schon auch Leute sind, die sich sehr ernsthaft Sorgen um die Demokratie machen, und dass die natürlich mit Blick auf die AfD vielleicht auch noch ein bisschen weiter links sitzen, fand ich jetzt gar nicht so überraschend. Ich muss aber schon sagen, es gab einige von CDU und FDP, die sich da hingestellt haben, die da auch Zeichen setzen wollten, die dann eben zum Teil ein bisschen abgeschreckt waren, weil es an manchen Städten vielleicht Demo gegen rechts hieß und nicht gegen Rechtsextremismus, oder die manche Reden dann eben zu drastisch fanden aus ihrer Perspektive. Ich meine, hier in Berlin bei der Demo wurde ja auch die Ampel sehr kritisiert für ihre Flüchtlingspolitik und Ähnliches. Und da sind dann eben vielleicht Leute von der CDU, die ein großes Problem haben mit Rechtsextremismus, aber vielleicht nicht mit einer härteren Migrationspolitik, dann eher abgeschreckt und sagen dann danach, dann haben dann nicht noch Lust, noch eine Umfrage zu beantworten. Das war, glaube ich, so ein bisschen mein Punkt.
Ja, und die Frage ist natürlich auch weiterhin, welche Ergebnisse, also dass Menschen zuerst mal zusammenkommen und demonstrieren für demokratische Werte, ist ja erstmal grundsätzlich gut und wichtig, unabhängig davon jetzt, wer ganz differenziert daran teilnimmt, auch wenn das interessant ist. Aber welche Auswirkungen diese Demonstrationen haben? Und du hast es gerade schon erwähnt, in drei ostdeutschen Bundesländern wird im September ein neuer Landtag für die nächsten 5 Jahre gewählt, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und in allen drei Ländern ist die AfD aktuellen Umfragen zufolge die stärkste Partei. Denkst du, dass die Demonstrationen eben einen Einfluss auf den Ausgang dieser Wahlen haben könnten?
Jein, also ich hatte nie die Illusion oder auch nur den Gedanken, wie es dann vielerlei stand, ich glaube auch mal bei uns, dass jetzt diese Demonstrationen dazu da wären oder irgendwie dabei helfen würden, Leute, die die AfD wählen wollen, davon abzubringen. Denn ich warne immer davor, Leute, die die AfD wählen, als so naive Protestwähler oder so zu sehen. Man muss die Menschen schon ernst nehmen, die wissen, was sie tun. Und die wählen die AfD aus unterschiedlichen Gründen, aber eben auch aus Überzeugung. Und deswegen ist es dann nicht so, dass man sagt, ja Mensch, guck mal, was hier rausgekommen ist. Also das hat sicherlich einen Eindruck gemacht auf, keine Ahnung, 2, 3, 4% der AfD-Wähler, Wählerinnen. Aber dass jetzt wegen der Demos Leute sagen, ach Mensch, wenn ich irgendwie merke, dass irgendwie das Volk dann doch irgendwie zumindest auf der anderen Seite ein bisschen größer ist als bei unseren sonstigen Demonstrationen, dann wähle ich die jetzt doch nicht. Das war, glaube ich, gar nicht so, oder in meinen Augen hatte ich das gar nicht so als Motivation auch für diese Demos gesehen, sondern die Demos sind ja daraus entstanden, einmal zu sagen, okay, bis hier noch nicht weiter, diese Art von menschenfeindlicher Politik, von völkischem Gedankengut soll jetzt nicht weiter Einzug erhalten. Und eben auch, wir machen uns Sorgen und wir wollen auch an die anderen Parteien appellieren, jetzt endlich ein entschlossenes Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Und sie hatten, finde ich, für mich, aus meiner Beobachtung, ich rede ja auch viel mit Rechtsextremismusforschern, Forscherinnen, ich rede viel mit den Leuten, die in Demokratieinitiativen arbeiten vor Ort, hatte es den viel größeren Effekt, dass die das Gefühl hatten, okay, wir sind doch nicht alleine. Durch diese Demos ist dann endlich mal gezeigt worden, irgendwie, nee, Moment mal, die Mehrheit, das sind dann doch eben noch andere. Und selbst bei Umfragewerten von 34% gibt es da immer noch 66%, die das anders sehen. Und die haben sich dann auch zum Teil eben mal gezeigt in der Öffentlichkeit. Und ich würde auch sagen, dass die in den ganz großen Großstädten die hohen Zahlen was Schönes sind, so aus demokratischer Perspektive. Aber viel wichtiger war es dann doch für die Leute vor Ort, dass auch in so mittelgroßen Städten eben auch in den ostdeutschen Bundesländern echt ein paar Leute zusammengekommen sind und man eben sagen könnte, ach Mensch, die Person, die ich immer beim Bäcker sehe, die ist auch auf der Seite der Guten in deren Augen, ja. Und dass man sich dann da vielleicht dann künftig nochmal anders Hallo sagen kann oder wie auch immer. Das war, glaube ich, das, was die Demos am meisten bewirkt haben.
Es gab ja auch viele, die tatsächlich zum ersten Mal demonstriert haben und vielleicht sich auch in dem Moment politisiert haben. Also das kann ja auch ein erstmal positiver Aspekt solcher Veranstaltungen sein. Du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt schon angesprochen, und zwar überhaupt erstmal sich die Frage zu stellen, wer wählt die AfD überhaupt und warum wird die AfD gewählt? Also was sind die Gründe? Also das ist jetzt eine sehr große, breite Frage, ja. Aber vielleicht kannst du trotzdem was damit anfangen. Also vielleicht ist es nicht, jetzt gibt es diese eine Person, aber es gibt ja häufig sehr viele Klischees und diese Klischees stimmen ja nicht immer oder treffen nicht immer zu.
Ich glaube, was tatsächlich immer noch viel gedacht wird, ist, dass die AfD vor allen Dingen von eher sozial Schwächeren gewählt wird, von eher denen im niedrigen Lohnsektor oder von den Arbeitslosen oder Sonstiges. Und da kann man einfach sagen, das stimmt nicht. Die AfD ist eine Partei, die Unterstützung aus allen möglichen Schichten hat. Sie ist tatsächlich eine Partei, die eher männlich ist, also die mehr männliche Wähler hat als eben weibliche. Die ist tatsächlich aber geschafft hat, sich so in allen verschiedenen Milieus irgendwie anzudocken, würde ich sagen. In dem Sinne, also nicht in allen Regionen, aber in vielen. Und die tatsächlich am ehesten, wenn man es denn zuordnen will und kann, eher so einen Teil der Mittelschicht anspricht, der eben Angst hat, was die Zukunft angeht. Also es sind meistens nicht mal Menschen, denen es jetzt akut und aktuell schon schlecht geht, sondern die Sorge und Angst haben, dass es ihnen schlecht gehen könnte. Die also sehen, aufgrund der ganzen Krisen, aufgrund der steigenden Energiekosten und so weiter, könnte es ihnen künftig schlechter gehen. Das ist ja auch, also ich meine, es ist ja Teil der deutschen Erzählung irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg. Jeder meiner Kinder soll es irgendwie besser haben als ich. Jede Generation, die folgt, soll irgendwie weiter hinaus können, aber dass er nicht einfach immer weiter wächst. Sollte ja eigentlich logisch sein, scheint aber in dieser Generation nicht so ganz angekommen. Und da kommt dann eben dieser Frust her, der zu einem gewissen Egoismus führt und auch zur Wahl der AfD. Dann gibt es natürlich die, ich meine, wenn man die Langzeitstudien anguckt, gab es immer einen Anteil von bis zu 18% in Deutschland, die irgendwie rassistisch denken. Die fühlen sich natürlich von der AfD auch angesprochen. So kommt dann da eben eine gewisse Menge an Menschen zusammen und dann versucht die AfD jetzt eben noch in andere Bereiche vorzugehen und versucht jetzt zuletzt zum Beispiel auch Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen. Und da hat ihnen Potsdam dann natürlich doch geschadet.
Inwiefern ist das denn sozusagen, oder sieht die AfD darin einen Vorteil, Menschen mit Migrationsgeschichte anzusprechen? Also erstmal jetzt auf den ersten Blick würde sich das ja wie ein absoluter Widerspruch anhören, wenn man das restliche Parteiprogramm sich anschaut.
Sie haben da die Hoffnung, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund, die länger schon in Deutschland sind, die vielleicht auch etwas kritischer auf Neuankommende gucken, aus dem Gefühl heraus, wir mussten uns irgendwie da sehr viel erkämpfen oder wir sind jetzt schon genug hier und oder eben aus vielleicht irgendwelchen kulturellen Streitigkeiten, also das weiß ich nicht, welche Syrer und Afghanen vielleicht eher kritisch sich gegenüberstehen oder ähnliches, dass sie die ansprechen können, indem sie sagen, ja, du bist für uns jetzt inzwischen, nachdem du brav 20-30 Jahre gearbeitet hast, bist du uns jetzt deutsch genug. Dem widerspricht natürlich das, was man in Potsdam besprochen hat, dann doch, auch wenn die AfD versucht, das zu verkleiden inzwischen. Vielleicht noch mal einmal kurz zurück zu deiner Anfangsfrage, wie überrascht ich war. Ich war auch inhaltlich nicht so überrascht, weil tatsächlich das Wort Remigration, das steht schon im AfD-Programm. Das stand schon zum Bundestagswahlkampf im AfD-Programm. Das steht jetzt auch im Europaprogramm. Und da geht es eben darum, Menschen, die quasi neu angekommen sind, gar nicht erst so richtig hereinzulassen. Und dann geht es eben den Schritt weiter, Remigration, darum, dieser rechtsextreme Kampfbegriff, dass man eben Leute, die schon hier sind, aber aus deren Augen, also entweder keine Duldung, nur eine Duldung haben quasi, dass man die schnell wieder los wird, dass man Menschen, die sich nicht genug assimiliert haben aus ihren Augen und dann eben auch so weit gehen, dass man eben sagt, man will den Druck erhöhen auf die, die schon hier sind, und sie quasi locken und drängen und auch zwingen, dann wieder das Land zu verlassen. Und das können eben auch Leute sein, die sehr, sehr lange schon hier sind. Denn wenn man Björn Höcke zuhört und den anderen, dann sagen sie eben auch, dass die Migrationspolitik Deutschland schon seit den 50ern, 60ern schlecht laufe. Und das sind ja eben viele Jahrzehnte. Und alle Leute, die seitdem hierhin gekommen sind, würden dann quasi nochmal ins Visier geraten.
Das heißt, wenn man sich die Versuche der AfD, migrantische Menschen für ihre Partei zu gewinnen, anschaut, dann sollte man da sehr, sehr skeptisch sein. Gleiches gilt aber vielleicht auch für andere WählerInnengruppen. Also ich habe eine Studie gesehen oder eine Studie gelesen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der nach AfD-WählerInnen selbst die Hauptverlierer deren Wirtschafts- und Sozialpolitik wären. Du hast zwar gerade schon gesagt, das wählen nicht nur Menschen mit sozial schwachem Hintergrund oder eben einfach arme Familien, die AfD, sondern auch wohlhabende Menschen. Aber wenn man sich eben anschaut, was die AfD vorhat, eben unter anderem die Schwächung von Europäischer Union, Kürzung von Sozialleistungen und Klimaschutz, dann treffen diese Entscheidungen eben mittel- und langfristig vor allem Ärmere in der Gesellschaft und damit eben auch durchaus Menschen, die die AfD wählen.
Und auch sogar die Mittelschicht. Also das widerspricht sich nicht. Die Sachen, die da untersucht wurden vom DIW, das sind tatsächlich Punkte, die eigentlich würden nur die ganz Reichen im Zweifel profitieren. Gibt einzelne Dinge, wo die AfD sagt, hier, da würden wir auch was für euch tun. Aber im Gesamtkonzept, wenn man sich dann auch anguckt, was dann ein möglicher Dexit betreffen würde, also wenn man wirklich die EU verlässt oder andere Dinge, auch gesellschaftspolitisch hätte das massive Folgen, wenn man sich überlegt, dass Abtreibungen kriminalisiert werden dürften. Wenn man überlegt, dass Kinder mit Behinderungen, Inklusion soll abgeschafft werden. Was machst du, wenn du auf dem Dorf wohnst und da gibt es nur eine Schule und dein Kind hat aber eine Behinderung, das soll dann da nicht mehr hin. Also das kann man in allen Bereichen durchdeklinieren. Menschen, die jetzt nicht das klassische Familienmodell leben, hätten es schwerer. Also das würde auch unabhängig vom Wirtschaftlichen einsortieren, hätte das massive Folgen.
Aber glaubst du das? Also ich meine, es gibt ja Menschen, die, auch wenn dieser Fakt irgendwo klar ist, dass sie nicht nur profitieren werden durch die AfD, sondern vielleicht eben gerade nicht profitieren werden, dass sie die Partei trotzdem wählen. Also ist ihnen dann das einfach egal oder wie kommt das zustande? Also ist das einfach eine ganz irrationale Entscheidung dann?
Nein, also ich meine, es gibt... Für manche Menschen steht einfach nicht komplett nur im Vordergrund, lohnt es sich für sie am Ende in der Tasche, sondern für sie ist vielleicht tatsächlich auch in dem Moment Identitätspolitik eine wichtigere oder ein bestimmtes Thema ist für sie so prioritär und beschäftigt sie so sehr, dass sie sagen, Mensch, Hauptsache, es kommt jetzt kein einziger Flüchtling mehr irgendwie in meine Region und dafür, da glaube ich, dass nur die AfD das umsetzt und deswegen will ich die wählen. Auch wenn die AfD das auf kommunaler Ebene, Landesebene gar nicht so durchsetzen könnte. Ja, ich meine, wenn man danach gehen würde, dürfte auch keine Frau die AfD wählen und natürlich gibt es Frauen, die AfD wählen. Es geht eben nicht immer um all diese Punkte und das ist ja auch grundsätzlich gut so. Das ist ja wichtig und richtig, dass Leute sagen, okay, folgende drei Themen sind mir im Leben besonders wichtig oder wenn ich auf die Politik schaue und da sehe ich eben diese Partei am nächsten bei mir. Ich befürchte eher, dass die Leute zum Zweifel gar nicht so genau wissen, was sich mit einer AfD-Regierung bei Ihnen im Portemonnaie tun würde und dass es für den Großteil von Ihnen eben nicht gut ausginge. Also da ist es ja sehr schwer, überhaupt noch mit Informationen und Fakten in diese Kreise vorzudringen. Also ein Teil dieser AfD-Wählerschaft ist einfach für diese Form von Argumentationen und Fakten verloren, sage ich jetzt mal, weil sie eben das nur noch glauben, wenn ihnen das jemand aus der eigenen Blase quasi erzählen würde. Ich habe letztens mal einen Artikel geschrieben, wo ich aufgeschrieben habe, was würde passieren, wenn tatsächlich zum Beispiel in Thüringen Höcke regieren könnte und dann eben auch die AfD noch ihre Macht irgendwie im Bund ausweitet. Und da war dann auch die Reaktion aus AfD-Kreisen, das stimmt ja alles nicht. Dabei habe ich mich komplett an der Rede von Höcke und an Programmpunkten orientiert. Also ich habe mir da nichts ausgedacht oder irgendwas, sondern es waren exakt die Sachen, die die AfD sagt.
Ja, da würde ich gleich gerne drauf kommen. Ich hätte noch vorher eine Frage, und zwar, jetzt haben wir auch gerade darüber gesprochen, dass natürlich sich nicht alle Menschen gleichermaßen Parteiprogramme durchlesen und eben häufig auch ein bestimmter Aspekt dazu führt, dass man sagt, die Partei ist die richtige für mich, die wähle ich. Und dabei scheint ja eben bei vielen AfD-WählerInnen Angst und Unzufriedenheit auch ein großer Faktor zu sein. Und du hast es vorhin schon ganz kurz erwähnt, die Ampelpolitik und ihre Kommunikation. Welche Rolle spielt die denn aus deiner Sicht überhaupt für den Aufstieg der AfD?
Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Ampel besonders geschickt auftritt oder auch besonders gut kommuniziert und schon gar nicht, dass sie sich einig dahin stellt. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sagen muss, wenn man nicht mal das Gefühl hat, die Regierung hat sich untergehakt und will die Krisen dieser Zeit irgendwie gemeinsam bekämpfen, sondern bekämpft sich auch noch untereinander, ist das nicht gut. Weil es ist nun mal gerade eine Welt, wo man das Gefühl hat, an jeder Ecke passiert irgendwie was. Wir haben wieder Krieg in unserer Nähe. Wir haben den Nahostkonflikt, der nochmal aufgebrochen ist. Und es würde wirklich helfen, wenn man da eine Regierung da stehen hätte, die irgendwie so den Geist verkörpern würde, okay, verdammt viel Mist um uns rum, für den wir auch nichts können, aber wir machen das Beste draus. Trotzdem ist mir die Erzählung, dass es jetzt nur an der Ampel liegt, viel zu einfach, denn wenn man sich die Umfragewerte der AfD anguckt, dann waren die schon auch mal hoch, und zwar ziemlich genau 2018, 2019 in dem und um den Jahreswechsel, wo sich CDU und CSU darüber stritten, wie es mit der Migrationspolitik so läuft und ob man jetzt eine Obergrenze und einen Deckel und sonst was brauchte. Und wenn man sich das mal langfristig anguckt, in den 10 Jahren der AfD, war die AfD tatsächlich immer dann stark, wenn sehr viel über Asylpolitik gesprochen wurde und auch sehr viel populistisch darüber gesprochen wurde. Also wenn die anderen Parteien dem verfallen sind, dass sie sagen, ja, so geht's nicht weiter und irgendwie die anderen Faktoren, warum sich bestimmte Dinge eben nicht so leicht ändern lassen, warum es eben ein Prozess ist, der viel Zeit braucht, warum man eben auf europäischer Ebene verhandeln muss, was auch viel Zeit braucht und so weiter. Wenn man das außen vor lässt und einfach irgendwelche Debatten innerdeutsch führt und dann quasi am Ende wieder neue Unsicherheit oder Unwissen einfach in die Welt verbreitet. Und dann kommt noch dazu, und das ist der Unterschied zu 2018, 2019, warum das jetzt auch dann länger angehalten hat bei der AfD und auch sich verfestigt hat, dass sie eben mehr Stammwählerschaft haben, ist, dass sich tatsächlich Teile von CDU und FDP mehr an den rechtspopulistischen Rand begeben haben und eben auf eine Art und Weise den politischen Diskurs führen, der überhaupt nicht mehr konstruktiv ist, der sehr viel mit Identitätspolitik zu tun hat. Obwohl es dazu seit Jahren Studien gibt, dass das was ist, was nur den ganz Extremen hilft. Also wenn man eben jetzt plötzlich sagt, wir brauchen Genderverbote, obwohl es niemanden gibt, der einen zum Gender zwingt, dann greift man ja plötzlich eine Position auf, die vorher nur die AfD hatte. Man sagt damit, die Position ist nicht krass, sondern ist okay, ist noch mittig genug, ist noch demokratisch. Und man sagt auch, Mensch, wir kommen erst jetzt auf den Trichter. Und die AfD hat sich das schon von früher ausgedacht. Das heißt, am Endeffekt gehen die Leute dann zum Original, nämlich denen, die das schon seit Jahren erzählen.
Das heißt, das ist quasi ein Versuch dann der CDU, CSU, eben die Wählerinnen und Wähler, die sich vielleicht ansonsten für die AfD entscheiden würden, wieder zurückzugewinnen oder überhaupt
zu sehen. Ich glaube, dass das dahinter steht. Ich kann mir nur überhaupt nicht vorstellen und sehe auch keine Studien, wonach das klappt. Sondern im Gegenteil, man stärkt mittel- und langfristig die AfD oder die extremen Kräfte. Das kann man auch in anderen Ländern sehen. Ja, also immer wenn sich die Konservativen auf den Kurs der extremen Rechten begeben haben, hat das die extreme Rechte gestärkt, weil man immer wieder das Signal sendet, ach Mensch, ja, Identitätspolitik, Kulturkampf, all diese Themen, die sind total gerechtfertigt, da müssen wir was machen und wir leben quasi schon in einem Wokistan, in einem linksgrün versifften Land und da müssen wir uns jetzt endlich mal gegen wehren. Und wer sind die, die sich da von Anfang an gegen gewehrt haben? Das waren halt die extrem rechten Kräfte. Und man normalisiert damit die Partei und ihre Position. Und das ist was am Ende, wie will man denn, wenn man jetzt bei 5 Punkten der AfD hinterher plappert, wie will man denn dann sagen, dass aber die anderen 20 Punkte der AfD, dass die total rechtsextrem sind? Das kann man dann halt nur noch schwer machen. Das ist genau das Problem, warum sich Menschen so aufregen, wenn es eben Kooperationen mit der AfD gibt, wenn man Gesetze mit ihnen verabschiedet oder Anträge.
Ja, genau. Das wäre jetzt tatsächlich so meine nächste Frage gewesen, weil bis jetzt beschwört ja eigentlich auch die CDU die Brandmauer, die nicht fallen soll oder die nicht durchbrochen werden soll. Allerdings eben wurde ja im September 2023 bereits von CDU und FDP in Thüringen gemeinsam mit der AfD ein Gesetz beschlossen. Deswegen, wie fest steht diese oft beschworene Brandmauer tatsächlich? Was denkst du?
Ja, leider nicht so fest, wie sie sein müsste. Denn wenn man sich anguckt, wie gefährlich die AfD ist, dann kann man nur sagen, sehr gefährlich. Denn sie ist, sie attackiert die Demokratie immer wieder auf allen möglichen Ebenen. Und es gab nicht nur das eine Gesetz, es gab auch schon Anträge gemeinsam mit der AfD. Es gab offenbar Absprachen, wenn man sich so anguckt, was rund um die Haushaltsdinge passiert. Es gab auch auf kommunaler Ebene immer wieder gemeinsame Zusammenarbeit. Und das ist auch deswegen problematisch, weil man eigentlich, es gibt nirgendwo einen Kreistag, einen Landtag, einen Bundestag, irgendwo ein Gremium, wo man nur mit den Stimmen der AfD irgendwas durchsetzen kann. Die Demokraten könnten sich immer einigen untereinander, wenn es zum Beispiel um eine Kita oder um irgendein Gesetz oder um sonst was geht, um eine Mehrheit zu finden. Und wenn man dann aber trotzdem sagt, nö, das wollen wir aber mit der AfD machen, anstatt uns irgendwie auf einen Kompromiss zu einigen oder vielleicht noch irgendwie einen Punkt aufzugeben, damit wir das irgendwie ohne die machen können, dann sendet auch das natürlich ein Signal. Und dass das ausgerechnet in Thüringen auch noch passiert, wo Björn Höcke der Landesvorsitzende ist, der nun mal der Vorreiter der Völkischen in der AfD ist, dann sendet das ja auch noch mal ein Signal, dass selbst bei ihm es nicht ausreicht zu sagen, nee, mit dir wollen wir aber überhaupt nichts irgendwie zu tun haben. Es gibt eine ganz interessante Studie aus Belgien. Da gibt es ja sehr viele Parteien und auch sehr große Koalitionen, immer teilweise 5 Parteien zusammen oder ähnliches. Und wer da aber nie es geschafft hat, so richtig groß zu werden, ist tatsächlich die rechtsextreme Partei. Denn da gibt es eine richtige Brandmauer, die sich bis in die Medien geht, dass man sagt, man beachtet die so gut wie gar nicht, man führt keine Interviews mit denen und so weiter und so fort. Da kriegen die dann tatsächlich den Fuß nicht so weit auf den Boden.
Mhm. Ja, interessant. Da würde ich auch gleich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, wie wir eigentlich dann letztlich eben mit der AfD und aber auch mit den Wählerinnen und Wählern und deren Ängsten umgehen können, weil einfach komplett ignorieren ist ja, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht die richtige Strategie. Aber einmal würde ich gerne noch auf die Landtagswahlen zurückkommen, beziehungsweise auf die Frage der Regierungsfähigkeit der AfD. Nämlich um auf Landesebene jetzt zum Beispiel in Thüringen regieren zu können, bräuchte die AfD ja eine absolute Mehrheit. Was bis jetzt Stand sehr unwahrscheinlich ist, weil auch alle anderen Parteien bislang eine Koalition strikt ablehnen. Jetzt könnte es ja aber trotzdem so sein, dass der AfD, wenn sie zum Beispiel in Thüringen bereits 1/3 der Abgeordneten stellen würde, die Demokratie in Gefahr bringen könnte. Kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, wie genau das funktioniert?
Ja, also das sind jetzt 2 verschiedene Sachen. Das eine ist, ich fange mal mit dem letzten an, wenn die AfD 33% der Sitze im Landtag bekommt, also 33% plus X, dann hat sie die Möglichkeit, eine 2/3-Mehrheit der anderen zu verhindern. Also wenn man jetzt mal annimmt, das muss irgendwie das Verfassungsgesetz Thüringens oder so muss verändert werden oder es muss im Richterwahlausschuss muss ein neuer Richter benannt werden oder andere Dinge, wo es eine 2/3-Mehrheit im Landtag für braucht, dann kann die AfD mit ihrem etwas mehr als 1/3 der Leute sagen, wollen wir nicht. Und damit fehlt diese Mehrheit. Das heißt, es gäbe nur noch Richter am Verfassungsgericht in Thüringen, die mithilfe der AfD da reingewählt wurden, gegen die AfD nicht ein komplettes Veto einlegt. Und damit kann sie natürlich das ausspielen. Sie kann dann anfangen zu sagen, okay, wir wollen folgende 2 Leute reinhaben, damit ihr die anderen 4 wählen dürft und wir die nicht blockieren oder ähnliches. Oder es gäbe sogar im Vorfeld schon Absprachen mit der AfD, welche Kandidaten ihnen denn quasi genehm sind. Das ist natürlich eine sehr mächtige Position, weswegen Björn Höcke zum Beispiel schon länger sagt, er will unbedingt über diese 33% kommen, um dann eben weiter Einfluss darauf zu nehmen, damit sich das Land immer weiter in die Richtung der AfD verändert. Und wenn man dann eben guckt, wie hat zum Beispiel Donald Trump das gemacht, der hat ja auch im Supreme Court Richter reingesetzt, die eher so ticken wie er. Und das andere ist eben, kommen sie irgendwie in die Position, dass die CDU ihnen irgendwas dafür gibt, dass sie Herrn Vogt zum Ministerpräsidenten mitwählen oder dürfen sie sogar quasi mitregieren, indem sie in eine Koalition kommen oder ähnliches. Und da muss man sagen, da hat die AfD selber ein bisschen Schiss vor, denn sie hat tatsächlich nicht das Personal. Also es wird hier schon munter darüber geredet, wenn sie irgendwie die Chance hätte, und sei es auch nur 2, 3 Ministerien zu besetzen, sie müssten tatsächlich Leute, die aktuell noch Bundestagsmitarbeiter oder Ähnliches sind, quasi bitten, extra dann nach Erfurt zu ziehen, um dann da als Mitarbeitende mitarbeiten zu können, weil man in Thüringen selbst gar nicht die Anzahl der Leute hätte, die professionell gut arbeiten können.
Und das lässt sich ja, vermute ich jetzt einfach mal, aufs ganze Land übertragen. Also hypothetisch angenommen, die AfD würde wirklich in die Landesregierung ziehen, dann ist ja die Frage, ob sie überhaupt regierungsfähig wäre, sowohl organisatorisch als auch in inhaltlicher Hinsicht.
Ja, man sieht es auch daran, dass sie in manchen Wahlkämpfen halt auch so ein bisschen durcheinander schmeißen, wer für was zuständig ist, ne? Also, dass dann irgendwie in einem Bürgermeisterwahlkampf der AfD-Kandidat irgendwas davon redet, dass künftig gar keine Flüchtlinge mehr nach Deutschland kommen sollen. Da kann Bürgermeister jetzt gehörig wenig drüber entscheiden. Und das ist auch interessant. Die AfD hat jetzt in den letzten Monaten angefangen, so schon so ein bisschen vorzubauen, dass es nicht alles so gut wird, wenn sie dann irgendwann mal die Zügel in der Hand hat, haben sollte. Also dass sie jetzt schon so sagen, so ja, also wir müssen ja viel verändern von denen, die das früher alles kaputt gemacht haben. Deswegen, ihr müsst uns dann was Zeit geben. Es werden auch Fehler passieren und so. Also jetzt schon mal so vorbauen, dass wenn es wirklich an den Punkt kommt, dass man mehr Macht bekommt und dann läuft es nicht so, wie man es vorher versprochen hat, was absolut so sein wird, denn die AfD verspricht sehr viel, was sie nicht mal durchgerechnet hat, dann wollen sie eben schon dafür sorgen, dass dann die Enttäuschung nicht allzu groß ist.
Jetzt haben wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen, wie wir eigentlich mit der AfD und eben auch den Wählerinnen und Wählern umgehen können und sollten. Und eine Möglichkeit, die jetzt immer mal wieder diskutiert oder zur Debatte steht, ist auch eine Prüfung eines Parteiverbots. Hältst du das für eine gute Lösung, beziehungsweise ist es eine demokratische Lösung oder ist es eher fragwürdig?
Nee, also grundsätzlich ist das total demokratisch. Also die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben das ja aus guten Gründen in das Grundgesetz reingeschrieben und das verankert als ein Mittel, damit eben das, was 1933 passiert ist und danach nie wieder passiert. Also es ist wirklich gedacht als ein Werkzeug gegen demokratiefeindliche und faschistische Überlegungen und Gedankengut. Und grundsätzlich ist das damit total demokratisch. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist und zu welchem Zeitpunkt. Meines Erachtens hat man ehrlicherweise den Zeitpunkt so ein bisschen schon verpasst. Wieso? Man hätte das schon längst angehen müssen, weil man eben schon lange sagen kann, dass die AfD halt eben aktiv gegen die Demokratie arbeitet. Und weil natürlich jetzt mit den ganzen heraufziehenden Wahlen es immer wieder verhetzt werden wird, als das ist ja nur, das dient ja nur dazu, die AfD schlecht zu machen. Das ist aber auch so nicht gemeint als Lösungsvorschlag dafür, dass die anderen Parteien wieder besser dastehen oder so, sondern es geht wirklich darum, die Demokratie zu beschützen. Und das geht auch nicht, ohne dass das dann sehr gut besprochen wird, ohne dass die Themen, die sozusagen rund um dieses Verbot aufkommen und auch bestimmte Themen, die die AfD eben bespielt, nicht auch weiter debattiert werden. Was sind die Probleme, die wir wirklich in diesem Land sehen? Wie wollen wir die lösen? Ja, also das, was die ganzen Parteien eigentlich jetzt schon machen sollten, was total Quatsch ist. Ich würde mich da total frei von machen, von dem Zeitpunkt, ob jetzt irgendeine Wahl demnächst ist oder nicht, weil man muss sagen, so ein Verbotsverfahren dauert 3 bis 5 Jahre. Das heißt, es ist auch keine Lösung. Das geht nicht schnell. Also man kann jetzt nicht morgen irgendwie sagen, wir verbieten jetzt die AfD und dann ist gut und dann verschwindet die von jedem Wahlzettel und fertig aus. Sondern wenn man das macht, dann sagt man das, weil man weiß, okay, wenn das jetzt noch 3, 5 Jahre so weitergeht, wie die Partei sich entwickelt, also die ist jetzt schon in einem Status, wo sie demokratiefeindlich ist, was wäre dann in 3 bis 5 Jahren? Weil wir auch gerade nicht gegen deren Propaganda ankommen, wenn wir nicht dagegen ankommen, wie Social Media denen hilft und so weiter durch die Algorithmen. Ja, jetzt, TikTok. Ja, genau. Das wird auch nicht die Rettung sein, um den Ausstieg der AfD irgendwie Einhalt zu bieten. Nein, also im Endeffekt ist die Frage ganz einfach. Es gibt dieses Werkzeug und jetzt muss man sich fragen, ist die AfD eine verfassungsfeindliche Kraft? Wenn man da zum Schluss kommt, ja. dann muss man eben dieses Verfahren starten. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben ja auch schon noch die anderen Instrumente. Wir haben eben einen Verfassungsschutz, der irgendwie Parteien beobachten darf. Und da laufen halt gerade Verfahren, weil die AfD dagegen klagt, so eingestuft zu werden. Jetzt wartet man das natürlich ab. Und dann muss die AfD noch gesamt als gesichert rechtsextrem hochgestuft werden.
Genau, weil in 3 Bundesländern, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, gilt sie ja schon laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem. Und wenn das auf Bundesebene der Fall ist, welche Konsequenzen hätte das dann?
Das hat erstmal nur die Konsequenzen, dass die Hürden für bestimmte nachrichtendienstliche Mittel nicht mehr so hoch sind. Also sie ist ja jetzt bundesweit schon ein Verdachtsfall, ein Rechtsextremer. Die Junge Alternative, die Nachwuchsorganisation ist auch schon gesichert rechtsextrem. Bestimmte Vorfeldorganisationen der AfD sind auch schon gesichert rechtsextrem. Also das gesamte Bild ist eigentlich, wir haben hier eine gesicherte rechtsextreme Kraft. Im Kern ist sie das, aber wir sind sozusagen auf juristischem Wege noch quasi einen Schritt davor entfernt, sie auf Bundesebene so nennen zu können und so behandeln zu können auch. Im Endeffekt muss dann aber die Politik sich überlegen, was das für sie bedeutet, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz das irgendwann tut. Und das dann, das wird ja auch nochmal 1, 2, 3 Jahre dauern, bis das dann juristisch durchgefochten ist. Und dieses Verbotsverfahren ist davon unabhängig, aber natürlich entspricht es einer gewissen Logik zu sagen, okay, wenn der Verfassungsschutz sagt, die sind gesichert rechtsextrem, dann müssen wir dagegen auch weitere Schritte einleiten. Und da wäre dann eben das Verbotsverfahren eine mögliche Variante. Und ich finde einfach, man sollte sich frei machen von diesen Gedankenspielen, wann wäre der beste Zeitpunkt? Oder es geht einfach darum, sind sie das oder sind sie das nicht? Wenn man sagt, ja, sind sie, dann sollte man das anfangen. Denn wie gesagt, es dauert 3 bis 5 Jahre. Und in 3 bis 5 Jahren können viele Dinge passieren. Und Demokratiefeinde können, sobald sie Macht haben, auch viele Dinge anrichten.
Im Prinzip stellt ja sozusagen diese Einordnung als gesichert rechtsextrem eine Art Bedrohung für die AfD dann dar. Und eine weitere Bedrohung sozusagen oder etwas, was häufiger als Bedrohung geframed wird für die AfD, ist das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie siehst du das? Kannst du dir vorstellen, dass das neue Bündnis Sarah Wagenknecht AfD-Wählerinnen für sich gewinnen wird oder ist das eher unwahrscheinlich?
Interessanterweise ist die Nervosität bei der AfD, was Sarah Wagenknecht angeht, ziemlich groß. Es teilt sich so ein bisschen auf in die sagen, naja, die Wagenknecht, die hat schon viel erzählt, so wenn der Tag lang ist, und die soll jetzt erstmal wirklich in den jeweiligen Ländern gute Organisationen aufbauen. Es ist ja gar nicht so einfach, überall Kreisverbände zu starten. Jetzt ist es tatsächlich so, dass sie in manchen Regionen das Bündnis Sarah Wagenknecht ja schon ein paar Leute gefunden hat, die zu ihnen rübergegangen sind. Von der Linken vorrangig. Und da ist es schon so, dass den AfDlern auffällt, dass sie drumherum auch gar nicht so einfach kommunizieren können. Denn einfach nur zu sagen, Wagenknecht ist ja eine Kommunistin, während die Wähler, die die AfD ganz gut finden, auch Sarah Wagenknecht eigentlich ganz gut finden, schadet halt eher. Das heißt, sie müssen sich irgendwie ein bisschen was Neues jetzt noch überlegen bis zu den Landtagswahlen, um da eine bessere Kommunikation zu finden. Denn Sarah Wagenknecht vertritt ja irgendwie auch dieses Ding rund um Flüchtlinge und rund um Gender- und Identitätspolitik. Und gleichzeitig hat sie eben noch stärker als jetzt andere Teile der AfD dieses Ding rund um Sozialpolitik. Und ich kümmere mich darum, dass bei dir mehr Geld in der Tasche landet. Da ist Sarah Wagenknecht dann schon auch eine Gefahr.
Jetzt haben wir schon mehrfach eigentlich so ein bisschen das Thema angerissen, wie umgehen. Was machen wir denn jetzt? Also was ist sozusagen eine Option? Und ich habe letztens einen FAZ-Artikel von dem Soziologen Armin Nassé gelesen und der hat darin geschrieben, Zitat, wer die AfD kritisiert, macht sie zum Thema und hilft ihr. Wer sie ignoriert, überlässt ihr das Feld. Wer sie verbieten will, stärkt sie als Märtyrer. Wer sie gewähren lässt, macht sich mitschuldig. Wer sie inhaltlich stellen will, der verliert, weil die Differenzierung schwächer ist als die Parole. Wer selbst pauschalisiert, begibt sich auf ihr Niveau. Und wer ihre Forderung übernimmt, hilft ihr. Wer ihre Forderung pauschal ablehnt, hilft ihr auch. Das macht irgendwie nicht so hoffnungsvoll, das zu lesen. Und deswegen, siehst du das auch so oder siehst du das ganz anders?
Ganz anders nicht. Also da sind schon viele wahre Punkte drin. Ich glaube, es gibt trotzdem manchmal zwischen diesen beiden Gegensätzen was in der Mitte. Zum Beispiel, es wäre ja ehrlich, wenn sich eine Regierung hinstellen würde und sagen würde, okay, wir sehen folgende 10 Probleme, die dieses Land gerade hat. 7 davon sind durch externe Faktoren gekommen oder auch nur 5 oder wie auch immer. Bei 3 davon können wir zumindest irgendwie Gegenmaßnahmen starten. Bei den anderen sind wir leider darauf angewiesen, dass Putin diesen Krieg mal beendet oder wie auch immer. Da machen wir dann aber das Mögliche, um dann irgendwie zumindest zu verhindern, dass Putin in unsere Richtung vorrückt oder anderes. Und bei den anderen Problemen, wo wir was tun können, da haben wir folgenden Lösungsvorschlag und den finden jetzt vielleicht nicht alle toll, aber wir machen was und dann arbeitet man eben im Diskurs auch nur mit diesen demokratischen Parteien und redet über die Vorschläge der anderen Parteien. Und man redet aber nicht über einen nicht durchgerechneten oder bescheuerten oder antidemokratischen Vorschlag der AfD, weil man sich dann eben nicht daran abarbeitet. Was aber nicht heißt, dass man das Thema, was hinter dieser Idee oder dem Vorschlag der AfD steckt, komplett ignoriert. Das war einer der letzten Punkte, glaube ich, von dem, was du da vorgelesen hast, wo ich sagen würde, da gibt's was dazwischen. Ja, also die AfD nicht größer machen, indem man nicht über ihre Stöckchen springt, indem man aber sagt, okay, ja, wir haben hier ein Thema und das wollen wir folgendermaßen angehen und wir arbeiten jetzt so und so daran. Und es tut uns leid, aber das wird noch irgendwie mindestens ein Jahr dauern, weil, keine Ahnung, die Änderung der Flüchtlingsrouten, das geht nicht von heute auf morgen. Und zum anderen ist es eben die Frage, wie redet man? Also wie soll der politische Diskurs laufen und wie wollen wir auch als Gesellschaft miteinander reden? Also ich glaube auch, jeder Einzelne kann, und das klingt immer auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen naiv, ich sag's trotzdem, wenn man menschenfeindliche Dinge hört oder liest, einfach widersprechen. Denn wenn man das stehen lässt, das ist ja auch eine Strategie, die gibt es sozusagen schon lange in der Soziologie, übersetzt hat das der ehemalige Trump-Berater mal mit Flood the Zone with Shit. Also einfach immer weiter Scheiße reinkübeln ins Internet. Und wenn du das die ganze Zeit siehst, denkst du irgendwann, ist es normal, so zu kommunizieren. Also irgendwie immer wieder Leuten ihre Menschenrechte absprechen, weil sie aus einem anderen Land kommen oder sonst was. Und irgendwann setzt sich das fest. Wiederholung ist sozusagen das Wichtigste. Wenn aber gleichzeitig da steht, Mensch, warum sagst du das und wie kommst du darauf und was soll das oder das ist rassistischer Scheiß oder was auch immer, hilft, um das auszubalancieren und der es liest oder hört, dass der sich selber nochmal irgendwie gerade sortiert, wo stehe ich denn da eigentlich? So, ich glaube, wenn man sich an diese kleinen Dinge hält, wäre es schon sehr, sehr, sehr viel geschafft. Und ja, im Umgang mit der AfD einfach nicht ihnen ständig eine Bühne geben, die sie nicht verdient haben und ihnen trotzdem immer klar aufzeigen, wo sie Faktenfehler machen, wo sie Desinformation verbreiten. Da kann man jetzt noch eine Stunde drüber reden, wie man das macht, aber genau.
Ja, deswegen, ich habe auch nur zum Abschluss noch eine kleine, etwas persönlichere Frage, die mich interessiert. Und zwar, du bist ja wirklich sehr viel unterwegs, auch auf AfD-Versammlungen. Du steckst, wie man jetzt gehört hat in diesem Gespräch, sehr, sehr tief im Thema drin. Und ich glaube, dass dir da, oder ich nehme an, dass dir da auch nicht nur Gutes dann widerfährt oder dir auch ziemlich viel, um in deinem Wording zu bleiben, ziemlich viel Scheiße entgegenkommt. Woher nimmst du denn irgendwie den Mut oder vielleicht auch die Kraft, dich wirklich auch öffentlich gegen die AfD zu stellen?
Ach, ich weiß gar nicht, gegen die AfD stellen. Also für mich ist es wirklich, mein Job ist ja, Informationen zu sammeln, zu filtern, ist das jetzt relevant oder nicht, sie zu verifizieren und sie dann unter die Leute zu bringen im Sinne von, wenn ihr die wählen wollt, dann macht das, aber dann lasst euch eben auch demokratiefeindlich nennen, beziehungsweise da tut es wenigstens wissend, was ihr tut. Also für mich ist eher wichtig, dass ich jetzt, ich bin sozusagen maximal aktivistisch im Sinne des Grundgesetzes, aber nicht im Sinne von bloß nicht diese Partei wählen. Und diese persönlichen Begegnungen und auch das, was mir online so entgegenweht, das ist selten freundlich aus den Reihen. Im Gegenteil, das geht hin bis zu Hasshetze, Beleidigung, Bedrohung. Bei Veranstaltungen bin ich schon angespuckt, gerempelt, getreten worden. Da ist alles dabei und trotzdem habe ich irgendwie nicht Lust, dass die mir den Spaß an der Arbeit verderben.
Und an noch viel mehr vermutlich.
Und an noch viel mehr, genau. Und deswegen, ich mag den Job. Ich möchte gerne zeigen, was da so in der Partei los ist, was sie vorhat, was sie für Verbindungen hat, wo ihre Ideen herstammen, mit welchen Neonazi-Milieus sie irgendwie in Kontakt ist und so weiter und so fort. Und halte das für wichtig. Und deswegen mache ich das alles in allem und trotz allem auch ganz gerne.
Und ich bin dir auf jeden Fall und viele andere sicherlich auch sehr, sehr dankbar dafür, für deine Recherchen und Analysen. Und ich bin mir sicher, da wird noch einiges mehr kommen. Erstmal möchte ich dir ganz herzlich danken jetzt für deine Zeit und für dieses sehr aufschlussreiche und durchaus trotzdem mutmachende Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Ann-Kathrin gefallen hat, dann teilt es sehr gerne mit euren Freunden, Bekannten oder ArbeitskollegInnen. Und falls ihr meine Arbeit finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das, wie gesagt, ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Beitrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos und Quellen zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.